Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Schön. Noch einmal, ich freue mich ganz riesig, bei euch zu sein. Vielen herzlichen Dank für eure Herzlichkeit, für die Einladung. Ich möchte noch ganz kurz mich vorstellen. Ich bin 57 Jahre alt. Ich wurde in einer jüdischen Familie geboren. Meine Großeltern, die haben zu Hause Jiddisch gesprochen. Deswegen konnte ich, weil Jiddisch ist ziemlich nah zu Deutsch, und da konnte ich, also von meiner Kindheit, ich habe Jiddisch gehört, auch Russisch, und aber ich konnte relativ gut Deutsch verstehen. Dann habe ich noch an der Hochschule Hochdeutsch gelernt, war einige Zeit lang auch als Übersetzer im Bundestag, habe Abgeordnete und Minister übersetzt, aber das ist schon lange, lange her. Und wir haben vier Kinder. Wisst ihr, als meine Frau das vierte Mal schwanger wurde, wir haben damals schon drei Söhne gehabt, drei Jungs, und ich wollte auf meinem Ruf halten. Ich wollte, dass das vierte Kind auch ein Junge kommt, ja. Aber damals haben wir schon Gemeinde gehabt, und die Gemeinde wollte ein Mädchen. Und wenigstens in diesem Fall waren sie einig, ja. Die haben fleißig gebetet, und ich kann euch sagen, ich habe damit nicht gerechnet. Da ist wirklich echt ein Mädchen gekommen, und ich bin so froh für die Gemeinde, für meine Frau, für Gott, für mich auch, ja, dass wir jetzt ein Mädchen haben. Sie ist jetzt schon 20 Jahre, unsere Tochter, und das ist ganz anders als die Jungs, ja. So zart, so schön, ja. Und mein Thema wird heute heißen Jericho meines Lebens. Ich werde meine Geschichte, mein Zeugnis auch mit dem Wort Gottes verbinden. Und am Anfang, ich möchte eine Passage vorlesen, Josua Kapitel 6, die Verse 2 bis 3 und 4, also abschnittsweise. Da sprach Jahwe zu Josua: Sehe, ich habe Jericho, seinen König und seine tüchtigen Krieger in deine Hand gegeben. So zieht nun um die Stadt alle Kriegsleute einmal rings um die Stadt herum, so sollst du es 6 Tage lang machen, aber am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen. Ich möchte auch ein bisschen Vorgeschichte erzählen. In Minsk gibt es ein Massengrab, wo 120.000 Juden an einem Ort sind. Ja, das war 41 bis 43. In Minsk war Minsker Ghetto. Meine Großmutter war im Ghetto. Mein Großvater war auf dem Front. Und ca. 60 Mitglieder von meiner Großmutter sind erschossen worden. Sind auch die Eltern von meiner Großmutter, auch ja die Tanten und Schwestern, auch 2 Kinder von meiner Großmutter, die waren damals 9 und 11 Jahre alt, die sind erschossen worden. Und als das Ghetto Vernichtung war, da sind circa 2000 Frauen übrig geblieben, und die sind zum Tatort gegangen. Das war so circa 3 Kilometer wahrscheinlich vom Ghetto bis zu dieser Grube. Jetzt haben wir so Gedenkstätte dort. Waren überall so Schäferhunde, Soldaten, und ich weiß nicht weit weg von dieser Grube, plötzlich ein deutscher Offizier, der nimmt meine Großmutter aus der Menge raus und sagt: Lauf. Sie war die einzige Frau, die damals am Leben geblieben ist. Alle anderen sind erschossen worden, und dann 45 ist meine Mutter auf die Welt gekommen ist, und dann 66 ich. Und meine Großmutter, ich kann mich das sehr, sehr gut noch erinnern, sie hat ihre 2 Kinder beweint, aber sie ist auch gestorben mit einer Frage: Warum ausgerechnet ich? Weil dort waren auch wahrscheinlich schönere Frauen, jüngere Frauen, ich weiß nicht, meine Großmutter war damals wahrscheinlich 30 Jahre alt, und sie konnte keine Antwort auf diese Frage finden. Sie ist gestorben, und Dann, ich war schon Christ, ich war schon 18 Jahre, glaube ich, Christ. Wir haben schon eine Familie gehabt. Eines Morgens bin ich wach geworden und plötzlich der Herr hat zu mir gesprochen. Das war keine akustische Stimme, die wir heute hören, aber ich habe das innerlich gespürt, das war Herr. Und der Herr hat zu mir gesprochen, weißt du, warum habe ich deine Großmutter gerettet? Ich habe dich von der Grundlegung der Erde erwählt, damit du nicht jeden Sonntag deinen Stuhl warm machst. Du sollst weitergehen in die Mission. Obwohl, wisst ihr, liebe Geschwister, ich habe schon was in der Gemeinde gemacht. Ich bin Dirigent, ja, und dann im Chor gesungen. Also schon, was Musik betrifft, da habe ich viel gemacht. Aber wahrscheinlich, wisst ihr, wahrscheinlich, meine Liebe ist schon kalt geworden, weil ich habe das alles gemacht, um nicht Gott in erster Linie zu repräsentieren, sondern mich selber, ja, wie ich gut singe, wie ich dirigieren kann. Und ich habe gedacht, dass Christ sein, du hast dich bekehrt und du tust keine schlimmen Dinge nicht mehr. Du rauchst nicht mehr, du trinkst nicht mehr, du brichst die Ehe nicht mehr, aber du tust kein Übel nicht mehr. Aber das Wort Gottes sagt, Jakobus 4,17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist das Gnade. Ja? Sünde. Dem ist es Sünde. Und ursprüngliche Bedeutung des Wortes Sünde war Feldschießen. Und wenn der Pfeil vorbei flog, ja, dann schrien die Leute Sünde, Sünde, auf Griechisch Amartia, Amartia. Also, vorbei. Und heutzutage eine Sünde, ich hoffe, das sind nicht die ganzen schlimmen Dinge, die ich schon durchgezählt habe. Aber heute ist die Sünde, dass du einfach dein Ziel vorbeigehst. Das, was Gott für dich hat. Du bist weg. Und so, das hat mich so getroffen. Und dann, der Herr hat mir so was vorgeschlagen. Er hat gesagt, weißt du, du sollst eine Teestube gründen oder eine Teestube finden. Und Gott ist so kreativ für jedes Land, jede Gemeinde. Er hat was Besonderes. Und ich habe schon versucht, ab und zu die Leute zum Jesus zu bringen. Das hat ja nicht gelungen. Aber den Köder, richtigen Köder, ich bin kein Fischer, ja, aber da habe ich was verstanden. Der Herr hat zu mir gesprochen, du sollst eine Kantine mieten und die Leute zum Essen, ein gutes Essen machen oder bestellen und die Leute einfach zum Essen einladen. Wisst ihr, und das wollte ich überhaupt nicht. Ich habe 6 Monate mit dem Herrn gekämpft, aber ich kann euch sagen, das ist vergeblich. Ich wollte dem Herrn erklären, dass er sich irrt. Ich habe einmal gesagt, wenn du gewusst hättest, oder mein Herz, das ist so interessant. Ja, ich wollte dem Herrn erklären, ja, wenn du mein Herz, weil in dieser Zeit, ich möchte euch was sagen, ja, wenn ich nicht gespielt, nicht gesungen, nicht dirigiert habe, da ich habe keinen Bock gehabt, in der Gemeinde zu sein. Als meine Frau, als wir das dritte Kind schon gehabt haben, ja, ich bin mit dem Wagen wie die Israeliten, wisst ihr, um die Gemeinde so rumgelaufen. Und da waren auch andere Frauen mit dem Kinderwagen, ja, circa 10, und die haben gesagt, der Mann von Svetlana, der ist so gut. Unsere Männer haben uns rausgeschickt, damit unsere Kinder den Gottesdienst nicht stören. Und der hat seine Frau, sie sitzt in der Gemeinde und der ist draußen. Sie haben mein Herz nicht gesehen, ja. Ich wollte nicht, ja. Und so in dieser Lage, in diesem Zustand, der Herr hat mich gefunden. Und hat gesagt, du musst jetzt raus, du musst jetzt in die Mission. Und der Plan war, wisst ihr, ich werde jetzt immer wieder so hin und zurück springen, Jetzt kommen wir wieder zurück zu Israeliten. Das ist auch interessant, also der neue Führer oder neue Leiter entstanden wurde, das war Josua, der Mose, der ist gestorben und die alte Generation und da sind die neue entstanden. Dann, die sind durch den Fluss Jordan gegangen, ja, und das war die erste Festung. Die sollten plus minus 140 Städte einnehmen. Und die erste Festung war Jericho, damals, das war eine unbesiegbare Festung. Das, die Archäologen, die Wissenschaftler, die sagen, dass die Mauer war so groß, dass so circa 3 bis 4 Streitwagen konnten in eine Reihe auf dieser Mauer fahren. Ja, das war schon Jericho war sehr, 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 sehr schöne Festung, ja, eine Burg damals. Und Jericho und Josua mit seinen Leuten, der ist wahrscheinlich an die Seite gegangen, die haben so ein Zelt aufgeschlagen und der ist alleine gegangen und wer damals übrig war, der ist einfach so in den Sand, so hat sich gelegt und er hat gesagt, Herr, bitte segne uns. Wir werden morgen so die Stadt erobern. Wir möchten morgen schon was tun. Und die Antwort, die Josua gekriegt hat, war ganz anders. Das wird überhaupt keine Eroberung. Ihr werdet wie im Kindergarten einfach einmal am Tag so rumlaufen. Und ich weiß nicht, was Josua sich gedacht, also welche Gedanken hat er gehabt, weil er war schon ein Kämpfer, ein General. Und er ist aufgestanden und wahrscheinlich hat er gedacht, Herr, was ist für ein Plan, was ist für eine Strategie? Und wisst ihr, manchmal, wenn wir zu Gott kommen, wir kommen so mit einer Liste, heile, rette, befreie, ich möchte heiraten, Kinder, meine Ehe ist kaputt. Also wir haben so eine Liste und wer Gott, wenn er etwas vergisst, ja. Das ist auch, wenn meine Frau mir eine Liste gibt, dass ich was kaufen soll, ich schaffe es auch was nicht kaufen, ja, das so wegzuschauen, ja. Ich habe dir solche Buchstaben, ja, aber wir sind die Männer, ja, einfach. Ja, und wer dir, wenn du was nicht kaufst, der, und wer Gott, wenn er uns keine Antwort gibt, dann gehen wir weg. Dann möchten wir mit ihm nicht mehr sprechen, das heißt beten, ja, dann möchten wir überhaupt keine Gemeinschaft mit ihm haben. Aber das ist so schön, wenn die Männer und Frauen Gottes, egal was sie verstehen, was Gott jetzt in ihrem Leben macht oder nicht verstehen, die bleiben treu. Und Josua, der ist aufgestanden, ich weiß nicht, ob er was verstanden oder nicht, aber er hat gesagt, Jungs, morgen werden wir ganz anders handeln, morgen wird ganz andere Strategie sein. Wir werden einfach so einmal um die Stadt so rumlaufen, dann der erste Tag ist aufgebrochen, die haben eine Runde gemacht, der zweite, der dritte, dann lassen wir die Israeliten um die Jericho laufen, jetzt gehen wir wieder in unsere Zeit. Und als ich die Offenbarung bekommen habe, ich habe mich auch gewehrt, Herr, ich und der Plan war nicht nur Testo, ich sollte an diese Randgruppen gehen, an die Alkoholiker, Drogensüchtigen, Prostituierten, an die Verbrecher. Und ich sollte die in diese Teestube einladen, ja, und ein gutes Essen machen. Keine Brötchen, ja, sondern richtiges, wie auf einer Hochzeit. Und wisst ihr, das war auch komisch, wie für Josua. Und so, ich wollte dem Herrn erklären, dann habe ich gesagt, Herr, aber warum zu Banditen? Ja, gut, ich bin ein paar Mal rot gefahren, aber das ist kein Anlass, ja. Ich möchte zu Juden gehen. Und wisst ihr, ihr Lieben, die Erfahrung, die ich mit meinem Volk gemacht habe, ich habe verstanden, wo 2 Juden sind, da gibt es 3 Meinungen, ja. Das war auch nicht der Fall. Aber wisst ihr, da, wo der Herr dich sehen möchte, egal ob das in Sibirien, in der Wüste Sahara, wir möchten alle in Deutschland, ja, die Russen oder in Amerika unser Dienst tun. Aber da, wo der Herr dich sehen möchte, das ist dein bester Platz. Das ist dein allerbester Platz. Da, wo der Herr dich führt und dich sehen möchte. Und ich habe mich gewehrt, ich habe schon gesagt, das war eine lange Zeit, aber wisst ihr, der macht schon ganz interessant, der macht, dass du freiwillig gezwungen bist. Ja. Und nach hin und her, ich habe verstanden, dass meine Wege sind ganz, ganz eng geworden. Ich habe eine Teestube gefunden, ich habe mit der Chefin von dieser Kantine gesprochen, ich habe die Speisekarte geschaut, ich habe gesagt, gut, das alles, was Sie haben, das bestelle ich. Und so habe ich die Leute das erste Mal besucht, das war so eine Wohnung, weil bei uns, das ist schon verboten, Drogen zu nehmen, ja, verkaufen, das ist schon, da kriegst du bis 12 Jahre Gefängnis, das ist wenigstens, ja. Und da bin ich gegangen, das erste Mal, und da, die sind so in diesem Rausch, ja, und dann habe ich gesagt, Leute, ja, guten Tag, ich heiße so und so, ich möchte euch zum Essen einladen. Und ich habe gesagt, was die erwartet, die haben mich angeschaut, wo bist du, wo kommst du her und warum magst du sowas, ja? Und was ist für ein Anlass? Und ich habe Anlass, ja. Erster Donnerstag dieser Woche. Ja, weil ich habe die an einem Donnerstag eingeladen. Ich habe auch nicht gewusst, weil ich war ganz normaler Christ. Ganz normaler. Wir alle in Weißrussland, ja. Ich habe nicht gesündigt, aber habe auch keine gute Werke gemacht, getan. Und ich möchte noch einmal betonen, für den Herrn, wenn du kein Übel mehr tust, das ist ein sehr großer Übel, ohne guten Werken. Das müssen wir tun. Jeder hat ein Talent, jeder hat eine Begabung in sich. Und wir müssen das verdoppelt, mindestens, oder vierfach und fünffach. Und dann da waren ca. 15 Leute, die sind an einem Donnerstag gekommen, das war am Abend, der Tisch war sehr gut, nur Kaviar fehlte. Wisst ihr, bei uns in Russland, ja, ich bin auch, bei uns das Essen spielt eine sehr große Rolle. Sehr große Rolle. Wenn die Gäste kommen, da auch früher haben wir bestellt alles, was wir haben auf dem Tisch, ja, alles. Obwohl du wirst selber 2-3 Wochen nicht mehr zum Essen haben, aber für die Gäste das Beste. Als ich, ja, meine Frau war 20, ich war 21, als wir geheiratet haben, und ich habe damals, ich wog wahrscheinlich 53 Kilo, 54 war ziemlich, ziemlich schmal, ja, und das erste Mal, kann man sagen, ich habe fast immer gehungert, fast immer, und das erste Mal in meinem Leben, ich konnte richtig essen. Meine Frau hat was zum Mittag, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, und wisst ihr, und ich habe nach jeder Mahlzeit, ich habe meine Frau die Hände geküsst. 2 Jahre lang. Dann war das normal. Ja, wir sind, ja, die Menschen sind, wir gewöhnen zum guten Dingen schon ziemlich schnell, ja, und dann, aber gut, ich sage schon Dankeschön, jedes Mal, und sie fragt, warum küsst ihr meine Hände nicht mehr nach 36 Jahren, aber gut, da muss man das wiederholen, ja, nach dem Gottesdienst, da wird sie mir sagen, ja, danke, спасибо. Die sind gekommen, die haben gegessen, was richtig, mehrere Gänge, Hauptgänge. Und dann, ich spüre, ich muss sagen, Leute, kommt wieder. Und dann habe ich gesagt, Leute, kommt wieder. Ich habe auch nicht geglaubt, dass ich sowas sagen kann. Am nächsten Donnerstag wieder um 18 Uhr. Und so ist dieser Dienst angefangen, jeden Donnerstag. Um 18 Uhr, die Leute sind gekommen. 15, 20, 40, 60, 80, 100 Leute. 100 Leute, du machst für 100 Leute, du machst ein Fest wie zu einer Hochzeit. Und stellt euch vor, du musst das bezahlen. Wisst ihr, wenn die Leute fragen, kann man über Juden so Schätze sagen, ich sage, oder darf man, ich sage, ich darf, ihr nicht. Und ja, dass die Juden geizig sind, das ist kein Scherz. Es gibt so einen Spruch, dass sogar im Winter, die werden den Schnee verkaufen. Ja? Und ich war auch einer, ich war sehr geizig, sehr. Und für mich war das eine Katastrophe. Du jeden Donnerstag, du zahlst Haufen Geld und die Leute kommen. Und in unserem Wohnbezirk, ich bin in Minsk, in der Hauptstadt von Weißrussland geboren, wir haben 9 Wohnbezirke, das größte Bezirk, wo wir leben, wo wir wohnen, ca. 400.000 Einwohner. Und bei uns hat es so rumgesprochen, nach 6 Monaten ungefähr, so ein verrückter Jude, der gibt das Essen kostenlos aus. Das war doppelt verrückt. Ja, erst ist das kostenlos und zweitens von einem Juden ist das gekommen. Ja, und die Leute sind einfach so gekommen, um so ein Wunder zu sehen. Und dann nach 6 Monaten, nach 7, glaube ich, sind die Banditen gekommen. Die haben erfahren, dass eine Teestube eröffnet wurde und sie wollten Schutzgeld haben. Ja, sie wollten das Geld ausleihen, aber für immer. Und solche 4 Schränke sind da also reingekommen, überall Muskel, ja, so, und da saßen wir am Tisch und ich habe gesagt, Leute, ich weiß das, ja, das ist ungefähr sowas, ja, ich habe gesagt, Leute, ich weiß, warum ihr da seid, ich habe keine Angst gehabt, aber das ist alles kostenlos. Ich werde euch kein Geld geben, weil ich selber nichts habe. Und dann haben sie so rumgefragt, ja, die Leute haben gesagt, ja, er bezahlt. Wir kriegen gar, also wir zahlen gar nicht. Und dann kommt der Bandenführer zurück und fragt mich, aber warum machst du das? Diese Frage habe ich 1000 Mal gefragt. Herr, warum mache ich das? Warum? Wisst ihr, nicht nur als Jude, ich kann schon Geld zählen, aber wenn das dein Geld ist, ja, und du verstehst gar nichts. Du gibst das Geld aus und du verstehst gar nichts. Was für ein Ziel. Ich bin so ein Mensch, gut, insgesamt, ich denke, ich war über 6 Jahre, ich lebte in Deutschland, manche sagen, du bist noch schlimmer als die Deutsche, ja, weil dieses Land gefällt mir. Die ganze Ordnung, das ist mein Element, ja. Ich kann schon alles einordnen, glaubt mir. Aber da konnte ich gar nichts verstehen. Du tust etwas und du verstehst gar nichts. Kein Sinn, kein Zweck, keine Offenbarung, kein Ziel, gar nichts. Du gibst das Geld aus und du verstehst jetzt wirst du gar, also nichts mehr haben. Und das ist auch dazu gekommen, dass wir haben kein Geld mehr gehabt. Meine Frau, wir haben auch nicht, wir konnten auch unsere 3 Kinder nicht so gut ernähren. Aber du kannst nicht anders. Wie der Luther einmal gesagt hat, ich kann nicht anders. Und ich wollte nicht, aber ich konnte nicht raus. Und du jeden Donnerstag, du machst etwas, du tust etwas und du verstehst gar nicht. Und es tut dir so leid, das Geld. Und du siehst, dass alles, was du verdient hast, das geht weg. Aber gut, wenn du weißt, wofür, gar nichts. Und so, die sind gekommen und dann haben sie mich gefragt, ja, warum mache ich das? Ja, ich konnte keine Antwort geben. Aber wahrscheinlich, weil die überall so Muskel gehabt haben, ja, also ein Mann, solche Fäuste habe ich das erste Mal im Leben gesehen, statt Kastete, ja, die spritzen Vaseline, also die machen Vaseline ganz flüssig, ja, und dann spritzen sie unter die Haut und ich weiß nicht, also der hatte so circa 170 Kubik Vaseline in jedem Faust, ja, und nach einiger Zeit lang wird irgendwelche chemische Reaktion mit Drüsen, mit Vaseline. Die Faust wird wie ein Ziegel, wie ein Beton. Der hat nur einmal die Menschen geschlagen, ja, so aufs Gesicht, ja, da war kein Gesicht mehr, ja. Aber sonst waren sie ganz nette Leute. Und dann haben wir gesprochen und ich konnte überhaupt keine Antwort. Ich habe die Antwort nicht verstanden, geschwiegen die. Und ich habe gedacht, weil sie überall die Muskel haben, also der Hals, wahrscheinlich statt Gehirn auch, ein sehr großer Muskel, die sind auf die Idee gekommen, dass ich komme aus KGB oder aus Stasi, die damals in der DDR war, und ich möchte in die Bande so reinschleichen, um dann den Banden zu vernichten. Ja, gut, vielleicht war das logisch, ja. Und dann habe ich plötzlich kostenlose Leibwächter bekommen. Die haben mich überall verfolgt. Manchmal habe ich gesehen, manchmal habe ich die nicht gesehen. Da bin ich einmal zu meiner Frau gesagt, gut, wir waren ganz normale Christen vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, was der Herr mit uns macht. Ja, du bleibst zu Hause, weil das ist wahrscheinlich nicht so gefährlich, rauszukommen. Und dann einmal, eines Donnerstags bin ich gekommen und die Banditen waren so betrunken. Die haben das Geschirr kaputt gemacht. Die haben geschrien. Und dann kommt aus seiner Bande ein Mann und sagt: Igor, du sollst jetzt weglaufen. Die möchten ein Übel mit dir tun. Die möchten dich einfach kaputt machen. Und da bin ich nach Hause gelaufen, habe alles zurückgelassen. Da komme ich zu meiner Frau und ich habe gesagt, weißt du, jetzt habe ich verstanden. Das war keine Stimme. Das war keine Stimme Gottes. Ja, ich habe mich geirrt. Jetzt habe ich verstanden. Endlich. Das war meine eigene so Ausbildung. Ja, ich habe etwas so nachgedacht, ja. Und jetzt lassen wir und gehen wieder zurück. So, der vierte Tag, die Israeliten laufen und die verstehen auch nichts. Die verstehen gar nichts. Fünfter Tag. Kein Ton sollen die sagen, ja. Wir lesen Josua 6,10. Dem Volk aber hatte Josua befohlen, ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben und eure Stimme nicht hören lassen. Kein Wort soll aus eurem Mund kommen, bis zu dem Tag, an dem ich zu euch sagen werde, erhebt das Kriegsgeschrei, dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. Gut, das waren die Männer, aber wahrscheinlich waren die zu Hause und die Frauen haben die ausgefragt. Und ihr schweigt die ganze Zeit. Wie kann das sein? Ihr schweigt. Ja, und wisst ihr, was würde passieren, wenn sie angefangen würden zu reden? Dann wahrscheinlich, sagen wir ja, der Bruder Klaus zum Bruder Michael gekommen wäre und würde sagen, der Josua, der ist noch schlimmer als Mose. Wahrscheinlich hat er Sonnenstich in der Wüste gekriegt. Leute, lasst uns was tun. Leute, wir sind ein kämpferisches Volk. Werden wir auch 40 Jahre um die Jericho laufen wie unsere Vorfahren, ja? Aber was haben wir angetan? Wir sind ganz neue Generation. Wir sind eben gekommen. Wir sind gerade gekommen. Wir haben noch nicht gesündigt. Ja, solche Gedanken konnte sein, ja? Aber interessant, dass Gott sagt, ihr Mund soll nichts sagen. Wisst ihr, wenn der Mensch was sagt, was er nicht versteht, wenn der Mensch fängt an zu murren, zu jammern und er versteht nicht, was Gott mit ihm macht, dann der Plan Gottes, die Strategie Gottes geht zugrunde. Wenn wir dem Herrn die Ehre nicht geben, wenn wir dem Herrn einfach nicht loben, dann sollen wir schweigen. Kein negatives Wort aus unserem Mund. Sonst wird die ganze Strategie zugrunde gehen. Und der Herr hat gesagt, ihr sollt schweigen. ob ihr versteht, ob ihr nicht versteht, egal was ihr irgendwelche Gedanken habt, kein einziges Wort. Einfach schweigend gehen. Und Sprüche 18:28 steht geschrieben, Tod und Leben steht in der Gewalt, und die moderne in Genfer Übersetzung, in der Macht der Zunge. Und gut, das ist die Zunge als Werkzeug, das ist das Herz. Das Herz. Und als ich Psalm 50 gelesen habe, Vers 23, ich konnte manche Dinge nicht verstehen. Wer Lob opfert, verherrlicht mich. Und wer seinen Weg einrichtet, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Wir haben heute auch gesungen, ihr Lieben, ja, Geschwister. War für euch das ein Opfer? Wir haben gesungen, wir haben geklatscht, wir haben Hände gehoben. War das ein Opfer? Nein. Aber wisst ihr, was ein Opfer heißt? Wenn du was bekommen hast, dass du auf dem Boden liegst und heulst, ich weiß nicht, wenn du weißt nicht, wo du weitergehst, wenn du in so einer Sackgasse bist, nicht mit Lippen von ganzem Herzen dem Herrn die Ehre zu geben, dann gibt kein vergleichbares Opfer auf dieser Erde. Kein Geld, du kannst 1000 Gemeinden bauen, du kannst was verschenken, gibt's kein vergleichbares Opfer für den Herrn. Mit dem Herzen in einer schlimmer Lage in der Not dem Herrn Ehre zu geben. Gibt's kein vergleichbares Opfer in der ganzen Welt. Und das ist das, was der Herr möchte. Das ist das, was sein Herz bewegt. Er möchte nicht mit den Lippen, er möchte, dass du, wenn du in einer Sackgasse bist, in der Wüste, und du bist ganz kaputt, und so ein Opfer gefällt dem Herrn. Aber das ist schon ein Opfer, dem Herrn richtig, richtig anzubeten, nicht mit den Lippen, aber richtig. Und das ist so schön, das ist so kostbar, ja. Ja, wisst ihr, einmal unsere Tochter, sie war noch klein, und ich habe gearbeitet, ich habe was getippt und sie saß auf meinem Schoß und sie hat geredet, ja, wie eine zukünftige Frau, ja, aber es war eine Sache, ja, manche sagen, die Frauen, die reden 50.000 Worte am Tag, die Männer 25, und ich sage um die Frauen, ich sage uns Männer, wir müssen alles doppelt hören, ja. Zweimal müssen sie uns sagen. Gehst du essen? Gehst du sogar dreimal, viermal, ja. Deswegen das kann ich schon bestätigen, ja. Und unsere Tochter hat geredet und ich habe getippt, ja. Also die Worte sind nicht ins ein Ohr, sondern einfach so. Und dann spürt sie, weil der Herr hat das so reingelegt, ja, sie spürt, dass ihr Vater hört ihr nicht zu. Es gibt auch drei deutsche Worte, aber die haben die gleiche Wurzel, aber die sind ganz verschieden. Hören, zuhören und anhören, ja. Und ich meine, wenn die Frau auf mich zukommt und ich arbeite, dann ganz, ganz gefährliche Frage kann sie stellen. Wiederhole, was ich gesagt habe. Nie im Leben, ja. Das schaffst du nicht. Ja, und dann, meine Tochter da, sie war 3 Jahre alt wahrscheinlich, sie sieht, ihr Vater hört ihr nicht zu. Dann wollte sie mein Gesicht so zu ihr drehen, damit sie meine Augen, also das ist schon interessant, ja, wie der Herr das schon macht, ja. Und dann, ich habe gesagt, du, Rachel, du sollst jetzt still bleiben, sonst gehst du weg. Ja, ein bisschen so. Weil ich habe gerade so bestimmte Gedanken gehabt. Das war ein Seminar oder etwas, wollte mich vorbereiten. Und sie ist ganz still geblieben. Und dann 5 Minuten, das war echt ein Geschenk für mich. Ich konnte ruhig tippen. Dann habe ich sie angefangen. Dann habe sie mich geküsst. und zurück an die Wange. Dann noch einmal. Sie hat nicht gewusst, wie werde ich reagieren. Da noch einmal. Und sie hat mich geküsst und geküsst und ich habe getippt und die Mädchen, die wissen, ja. Das Mädchen, ja, weiß, wie sie mit ihrem Papa, was sie mit ihm machen kann, ja. Ich habe aufgegeben, ich habe sie umarmt. Wisst ihr, und ich habe auch eine sehr interessante Lektion gelernt. Wir möchten manchmal die Heilung, aber nicht dem Heiler. Wir möchten die Gaben, aber nicht dem Geber. Wir möchten manchmal von seiner Hand, aber nicht seine Hand. Ja, aber meine Tochter, sie hat in ihrer Not, sie hat mich geküsst, um mein Gesicht zu sehen. Das auch sagt die Bibel, ja. Wenn du Angesicht Gottes findest, erst dann findest du seine Hand. Zuerst sein Angesicht und dann kommt seine Hand. Aber wir möchten zuerst, nicht wir, das ist Redewendung, die Leute in Weißrussland, sie möchten zuerst die Hand und dann das Gesicht Gottes. Und so, ich habe das gelernt, das war ihre Not. Und wisst ihr, das ist so köstlich, wenn wir, ob wir verstehen oder nicht, dem Herrn küssen. Durch unsere Anbetung, durch unseren Vertrauen, durch unsere Haltung, dass wir einfach dem Herrn zeigen, Herr, ich verstehe gar nichts. Wisst ihr, je mehr wir danken, desto weniger murren wir. Je mehr wir danken, desto weniger kritisieren wir. Je mehr wir Dankbarkeit, ja, oder danken, desto weniger Unzufriedenheit haben wir. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so eine bedingungslose Liebe. Als wir geheiratet haben, ich übertreibe diese Geschichte, meine Frau mag sie nicht so, aber das war nicht so, aber ich übertreibe sie richtig, also richtig, damit das ein bisschen so Farbe kommt, ja. Sie hat einmal Kohlrouladen gemacht, ja. Gut, wahrscheinlich hat sie gefastet oder, ja, aber die waren, als sich die angefangen zu essen, ja, die waren teilweise übergar, teilweise roh, teilweise versalzen, teilweise, also alles, was ihr euch denken könnt, das war in diesen Kohlrouladen. Ich habe die aufgegessen und dann hat sie gefragt, ja und wie war's? Und ich wollte sie nicht beleidigen. Ich habe gesagt, weißt du, so etwas habe ich noch nie gegessen. Ja, das war so ein bisschen Heuchelei, ja, aber gut, ich übertreibe das, jetzt ist das so, sie kocht sehr, sehr gut, ja. Und ich liebe meine Frau nicht, weil sie schöne Kinder auf die Welt bringt, ja, oder ganz schöne Köchin ist, ja, weil sie ist mir von Gott gegeben. Und egal was passiert, ja, und das ist so wichtig, so eine Einstellung zu haben. Und wenn du überhaupt keinen Anlass hast, Gott Ehre zu geben, es gibt's doch, das ist, weil er ist dein Herr. Und das genügt schon. Das ist mein Gott, er ist dein Gott. Das ist so schön, ja, das ist so schön. Und das ist immer so, wisst ihr, der Herr, der spricht vom Herzen. Und wir lesen Malachi 2,2, wenn ihr nicht hört und wenn ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinen Namen Ehre zu geben, spricht Jahwe der Herrscharen, dann sende ich den Fluch unter euch und verfluche eure Segnungsgaben. Ja, ich habe sie schon verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Das ist so wichtig, Herz. Spielt keine Rolle, was du siehst, was du nicht siehst, was du ahnst. Wisst ihr, ich habe Gemeinden besucht, freie charismatischen Gemeinden, die sind auch gut. Aber manche Pastoren, die sagen, Leute, kommt nach vorne, bekehrt euch und schon ab morgen will Jesus alles geben, alles, was ihr braucht, ja, alles. Ja, so einen Jesus, warum nicht, ja, der das ist wie der Aladdin in diesem Jahr Ding. Ja, Jesus, ich brauche das und das und das. Aber Matthäus Evangelium 11, 28 steht geschrieben, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich werde euch eine Wohnung geben, ich werde euch ein Haus geben, ein Auto, Kinder. Nein, ich werde euch Ruhe geben. Wisst ihr, Gott möchte in erster Linie nicht nur unseren, kann man sagen, ja, Problem lösen oder ändern, sondern unsere Einstellung zu Problem ändern. Bei uns einmal, eines Sonntags, hat eine Frau bekehrt, sie ist nach vorne gekommen, ja, und dann am nächsten Tag, sie war auf ihrer Arbeit und das waren nur die Frauen, ich weiß nicht, ob das Buchhaltung war oder laute Frauen waren. Und sie kommt rein und die Augen einfach, die glänzen, die strahlen. Und wenn eine Frau vor einer Woche, zwei Wochen nicht gestrahlt hat, und wenn eine Frau reinkommt und die Augen strahlen, ihr Frauen, was denkt ihr zuerst? Was sagt ihr? Oh, richtig. Die Männer schweigen, weil die Männer, ja, sie ist verliebt. Und da haben sie gefragt, hast du jemanden? Ja. Und dein Mann weiß? Nein. Oh, Mädels, weg von der Arbeit, die haben sie so einen Kreis gemacht. Erzähl mal, von welcher Arbeit ist die Rede? Oh, das ist jetzt Nummer eins, sie hat die Nachrichten. Und sie hat erzählt. Und sie sagen, solche Männer gibt's nicht. Ich sag, doch, es gibt's genau, das ist Jesus. Wisst ihr, liebe Frauen, Ehefrauen, wenn bei uns manche Frauen auf mich zukommen und sagen, Pastor, mein Mann wahrscheinlich liebt mich nicht mehr, schenkt mir keine Blumen, sagt keine Worte, zarte Worte. Die erste Frage, die ich stelle, wisst ihr welche? Wie lange er betet? Wie oft? Paulus schreibt, Männer, liebt eure Frauen. Die Fremde ist einfacher zu lieben, ja. Er betont eure. Gut, weil die Frau, die hat so viel Liebe, sie kann, weiß nicht. Aber wir Männer, wo finden wir, wo kriegen wir Liebe? Nur bei dem, der Liebe ist. Nur er ist die Quelle. Er ist unsere Quelle. Und wenn ich nicht zum Gott komme und wenn ich nicht sage, Herr, bitte, bitte gib mir Liebe, gib mir Verständnis, ja, weil wenn deine Frau dir die Frage stellt, ich bin dick, was sollst du sagen? Ich liebe dich sowieso. Ja, dann, oh, das. Oder, ja, du gefällst mir. Es gibt, ja, was kannst du sagen, ja? Nur der Herr kann dir helfen, ja, so eine richtige Antwort zu bekommen, ja. Und das kann jede Frau sagen. Spielt keine Rolle, wie dünn, ja. Und das ist, ja, der Herr möchte zuerst nicht das Problem, die Einstellung zum Problem ändern. Und diese Frau ist noch schlimmer geworden. Ihr Mann hat so aufgestanden, das war so schlimm. Aber wisst ihr, sie hat so gestrahlt, sie hat so, Jesus war ihr Herr, und das nach ein paar Monaten, ihr Mann hat sich auch bekehrt. Weil Gott hat die Einstellung gesehen. Die jammert nicht, und die meckert nicht. Die hat dem Herrn die Ehre gegeben. Und jetzt gehen wir zurück. Ich bin nach Hause gekommen, und ich habe meine Frau erzählt, ich habe gesagt, endlich habe ich verstanden, ja, so, jetzt werden wir endlich wieder das Geld haben. Und ich denke, jede Frau hätte sagen können, aber endlich, Igor, wir haben jetzt alles, was du verdient hast. Wir haben endlich. Aber wisst ihr, was sie gesagt hat? Nein, am nächsten Donnerstag gehst du wieder. Wenn du an dem Pflug haltest, dann sollst du nicht zurückschauen. Ich hab nicht gewusst, liebe Geschwister, dass nur wahrscheinlich 2 oder 3 Wochen geblieben von dem Durchbruch. Wie oft haben wir 1000 oder 700 Runden gemacht, 1007, und es ist nur ein paar Schritte geblieben. Eine Runde, paar Stunden, und wir sind weggegangen. Weil wir haben keine Kraft mehr gehabt, keine Hoffnung. Wie oft war das in unserem Leben? Und wisst ihr, der 7. Tag, der ist auch gekommen. Die Israeliten haben 6 Tage einmal so rumgelaufen. Und dann der 7. Tag ist aufgebrochen. Dann haben sie eine Runde gemacht, wollten sie schon nach Hause laufen da. Aber Josef sagt, Jungs, noch eine Runde. Noch. Und wahrscheinlich die Leute von Jericho haben so geschaut und haben so kaputt gelacht, was ist heute für ein extra Show, ja? Und dann 7 Mal, die sind so rumgelaufen. Und wahrscheinlich die Laune, die Stimmung war einfach null. Wisst ihr, der 7. Tag wird kommen. Und das ist ein sehr schlimmer Tag. Das ist eine schlimme Zeit. Aber ich habe eine Formel so ausgedacht. Wenn es dir heute schlechter als gestern, das ist ein gutes Zeichen. 7. Tag wird kommen. Aber bei manchen wahrscheinlich ist schon da. Ob das einen Tag, eine Woche, ein Jahr, 7 Jahre, man weiß es nicht. Aber das ist so schön zu wissen, dass wenn 7. Tag kommt, das ist ein gutes Zeichen. Der Sieg ist nah dran. Das ist so schön. Ich habe das auch nicht gewusst. Und 7. Tag ist auch so durchgebrochen. Das war noch schlimmer. Das war, du denkst, Herr, wie kann noch schlimmer sein? Und der Herr hat zu mir noch einmal gesprochen, du sollst jetzt eine Musikanlage kaufen. Ich habe, Herr, möchtest du, dass ich einfach pleite gehe? Ich habe gar kein Geld. Ja, du sollst dir überschreien, weil ich habe meine klassische Gitarre genommen, ich habe was gespielt. Keiner, 100 Leute, die wollten nur essen und die waren so laut. Und der Herr, ich habe verstanden, du sollst Keyboard, du sollst Mischpult, Mikrofone, Boxen. Und ich weiß nicht, also fragt mich bitte nicht, ich weiß selber nicht, wo habe ich das Geld genommen, aber es ist nur ein paar Boxen gefällt. Und die Eltern von meiner Frau, die sind nach Amerika ausgewandert. Meine Frau kommt aus Ukraine, sie ist nicht Juden. Und meine Frau hat lange, lange Zeit so ein Wintermantel gehabt, schon lange, lange Zeit. Ja, und die Schwiegermutter, sie hat ihr 62 Euro, glaube ich, oder Dollar geschickt. Und das war genau die Summe, die ich bräuchte. Und ich komme auf meine Frau zu und ich sage, nimm bitte Platz. Ich weiß nicht, was der Herr mit uns macht. Wir waren ganz normale Menschen. Ja, kannst du mir bitte das Geld für die Musikanlage geben? Wisst ihr, wir Männer, wir kaufen einen Anzug, wenn wir heiraten, und wir werden auch in dem Anzug beerdigt, wenn wir noch reinpassen, ja. Aber die Frauen, ob das eine gläubige Frau, sie bleibt Frau, ja, Frauen, ja. Möchtest du auch was Neues, ja? Man sagt, wenn eine Frau nicht möchte was Neues kaufen, ja, das heißt, ja, weil sie hat zu viel alte Sachen. Bei dem Mann, wenn er was Neues kauft, ja, das heißt, er hat keine anderen, ja. Ja, und sie hat mir dieses Geld gegeben und ich konnte Musikanlage kaufen. Der Herr hat mir auch Texte, Melodie gegeben, Musik. Ich habe Musik geschrieben und plötzlich ist so eine Atmosphäre. Wisst ihr, ich bin zurückgekommen. Der Herr hat die ganze Zeit mit mir gearbeitet. Nicht mit den Banditen, mit mir. Er hat diese ganze Zeit, diese 9 Monate lang, das war wie eine Schwangerschaft. Er wollte, dass ich ein anderes Herz habe. Er wollte mich verändern in erster Linie. Und dann habe ich einfach mit den Augen, mit Augen Jesu, ich habe die Leute gesehen. Ich habe die nicht mehr als Verbrecher gesehen, als irgendwelche schlimme Bande. Ich habe gesehen, die brauchen Hilfe. Und das, ich habe so das Herz Gottes gespürt. Und dann habe ich angefangen, richtig, das war nicht mehr gezwungen. Ich habe richtig angefangen zu singen. Die Atmosphäre ist ganz verändert. Der Heilige Geist ist gekommen. Und wisst ihr, das war ganz anders. Und nach ein paar Wochen, die Banditen, die waren weg. Und ich habe gesagt, Herr, ich danke dir. Ja, endlich, die sind weg. Und nach 2 oder 3 Wochen, der Bandenführer, der stand von meinem Haus, von einem Hochhaus, und er hat gesagt, Igor, ich möchte, dass du mich mit in deine Gemeinde nimmst. Ich möchte Jesus finden. Ich habe gefragt, was ist los? Und wisst ihr, der hat mir seine Geschichte erzählt. In dieser paar Wochen, der hat niemals im Gefängnis gewesen. Der hat schon ganz, ganz schlimme Sachen gehabt. Der hat immer Pistole dabei gehabt. Immer, also richtige, ja. Und aber andere Leute, statt ihm wurde verurteilt, 10 Jahre und mehr in Gefängnissen gesessen. Er war niemals. Und so einer von den Kuppler, also ja, der ist entlassen worden nach 10 Jahren. Die haben so ein Fest gefeiert. Ja, die haben getrunken wie der Weltmeister. In Weißrussland trinkt man nicht flaschenweise, nicht gläserweise, sondern kistenweise Wodka. Die haben 2 Wochen lang nonstop getrunken. Dann hat er noch Drogen genommen. Ja, und dann hat er Vater Morgane gehabt. Und er hat so gesehen, dass die Polizei jetzt kommt, ja. Und er wollte das, was er gekocht hat, also dieser Brei, er hat das alles aufgegessen, ja. Und das wäre die letale Dosis. Ihm wurde sehr schlecht, ja. Durch die Kehle ist das Blut wie eine Fontäne rausgekommen. Wahrscheinlich war das 2 Liter, ja. Auf dem Fußboden war eine ganz, ganz große Blutlache. Dann ist innere Organe hat er gebrochen, wahrscheinlich war das Leber. Und stellt euch vor, ja, 2 Wochen nonstop getrunken, dann gespritzt und plötzlich der Herr macht seinen Verstand klar. Und er versteht, er stirbt. Und dann hat er gesagt, Gott wird dich gibt, was ich in der Tiefe gehört habe, heile mich und ich werde mein ganzes Leben lang dir dienen. Und das auf einmal hat das alles aufgehört. Der lag noch 2 Tage auf dem Fußboden und da hat er gehört, wie der Teufel und die Engel um sein Leben gekämpft haben. Dann hat er mich gefunden, hat sich bekehrt. Dann innerhalb von ein paar Monaten, fast die Hälfte von seiner Bande, sie haben Jesus gefunden. Dann haben die uns so eine Sporttasche voll mit Waffen mitgebracht. Ja, das gehört jetzt euch. Und weggegangen. Also solche Dinge habe ich nie im Leben gesehen. Handgranaten, Patronen, Pistolen, die ganze Maschine, also alles. Und das mit meiner Frau sind wir ins Wald gegangen. Ich habe die nie nicht berührt. Meine Frau hat sie irgendwie auseinandergelegt, gegraben, ich habe nur gebetet, ja. Aber glaubt mir, also da spürst du schon die Geister, schon Qual, schon das war sehr, sehr schlimm. Dann nach ein paar Wochen, die kommen wieder auf mich zu und sagen, Igor, wir möchten, dass du unser Pastor wirst. Ich habe gesagt, Leute, das ist nicht zum Lachen. Ich könnte mich kaum neben einem Pastor vorstellen. Ich habe gesagt, seid froh, dass ich die Teestube habe. In Minsk gibt's mehrere Gemeinden, ihr könnt Baptisten, Pfingstler, Charismatische, ihr könnt irgendeine auswählen. Aber die haben durch mich bekehrt und sie haben auch fleißig gebetet. Und der Herr zum 3. Mal, der spricht zu mir, tue das. Aber ich wollte wenn ich gewusst hätte, ich bin jetzt schon 22 Jahre Pastor, ist der, ich habe ganz schwarze, ganz dunkle Haare gehabt, keine Glatze. Ich habe nicht gewusst, dass es gibt's auch in Gemeinden Friseursalons, wo manche Christen, manche Gläubige einfach deine Haare färben, ja. Ja, also schätzt euren Pastor. Das ist ganz, ganz schwere Arbeit, mit den Menschen zu arbeiten. Ganz schwierig. Wenn ich gewusst hätte, aber gut, möchte ich nichts mehr sagen. Ja, und aber ich hab gesagt, Gott, gut, ich möchte dir was sagen. Ich werde Pastor, aber, ja, ich habe gedacht, Gideon war auch Jude, ich auch, warum nicht? Der wollte nicht nass, ja, hat auch selber nicht gewusst, was er möchte. Ich habe gesagt, wenn die Stadt unsere Gemeinde in 2 Wochen registrieren lässt, dann werde ich Pastor. Wisst ihr, ihr Lieben, bei uns, das ist sehr, sehr schwierig, war und ist, momentan kannst du keine Gemeinde registrieren lassen, aber früher, das war auch schwierig, das dauerte jahrelang, da finden sie irgendwelche Dinge, die, das ist ziemlich nicht einfach, ja. Und ich habe gewusst, sogar für den Herrn wird das nicht möglich. Normalerweise, also in diesem Zusammenhang sage ich, normalerweise bin ich schon höflich, ja. Aber damals, das war so ein Ministerium haben wir, ja. Und die Religionsministerin, gut, ich komme aus Pfingstgemeinde. Und für sie das Wort Pfingstgemeinde war wie ein rotes Tuch. Und ich bin fast mit der Fuß die Tür getreten. Ich war fast arrogant. Ich wollte, dass sie mich rausschmeißt. Ja, ich habe sowieso gewusst, dass für 2 Wochen das klappt nicht. Aber ich wollte noch einmal verstärken. Ja, und da komme ich rein und ich sage: Ja, hören Sie zu. Was denken Sie, wenn in der Heldenstadt Minsk noch eine Pfingstgemeinde gegründet wird? Ja, ich habe betont. Und sie hat gesagt: Wissen Sie, Igor Moisejewitsch, also mein Vater heißt Mose und bei uns ja Name und Vatersname wird genannt. Ja, ich wollte Sie auch anrufen, weil ich kriege jede Woche eine Statistik von Innenministerium und ich sehe in Ihren Wohnbezirk, wo Sie wohnen, ja, die kriminelle Rate ist ganz, ganz nach unten gegangen. Ich habe gesagt, ja, die alle Banditen sind in der Gemeinde, wer sonst? wird was tun. Ja, das wollte ich Ihnen sagen oder fragen. Vielleicht möchten Sie Pastor werden. Und dann, ich bin weggegangen, dann hat sie alles gemacht. Der hat Unterschriften für Unterschriften, Stempel für Stempel. Der hat das Statut, also alles gemacht. Und nach 2,5 Wochen, sie hat mich eingeladen und feierlich hat mir die ganze Urkunde alles komplett übergeben. Und ich komme raus und ich sage, Herr, warum habe ich nicht 2 Tage gesagt? Aber wenn ich 2 Stunden gesagt hätte, ja, gibt etwas, was für Gott unmöglich ist, ihr Lieben? Nein. Nein. Sollte dem Herr etwas unmöglich sein? 2 Sekunden wird auch reichen. Und wir kommen jetzt zurück. Ich habe schon angefangen, zum Ende zu kommen, ja. Und die Israeliten stehen. Aljosa hat gesagt, und jetzt, Jungs, jetzt macht ein Siegesschrei. Jetzt sollt ihr das tun. Und die haben wahrscheinlich von einer Entscheidung gestanden. Die haben nur diese große Mauer gesehen. Wahrscheinlich hat jemand gesungen, lobe dem Herrn, meine Seele. Und dann hat andere gehört. Und das war wie ein Feuer durch die ganze Menge. Und wahrscheinlich haben sie die Augen zugemacht und die haben nicht mehr auf die Mauer geschaut, sondern höher, auf die Berge. Da kommt unsere Hilfe. Von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und sie haben wahrscheinlich nicht gesehen, wie die Mauer hat angefangen, sich zu bewegen. Aber die haben dem Herrn die Ehre gegeben, unabhängig. Die haben nicht mehr auf die Umstände geschaut. Die haben nur ihn gesehen. Und die Wände haben, die Mauer haben immer kräftiger und kräftiger und dann diesen senkrecht in die Erde gegangen. Und ich werde bald für euch beten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Keiner ist weggelaufen. Wisst ihr, es gibt Zeiten, wo wir gar nichts verstehen. Aber trotz allem, der Herr weiß es. Er möchte deine Anbetung. Wisst ihr, manche Gemeinden, manche Pastoren, sie beten, Herr, lasse dein Feuer auf den Altar kommen. Aber wisst ihr Lieben, das Feuer wird niemals auf dem Altar kommen, wo kein Opfer ist. Niemals. Er braucht dich. Manche Leute möchten am Rande vom Altar stehen und besonders noch mit einem Fuß, ja, auf den Boden. Aber wenn du ganz in der Mitte bist, wenn du ganz hingegeben bist, wenn du voller Vertrauen bist, dann kommt das Feuer. Er kommt niemals auf den Altar, wo nichts ist, wo leer ist. Er braucht dich. Er braucht dich. Ja, ich habe schon mehrere Male Bibel geschmuggelt. Das war sehr gefährlich. Das war in Laos, das war in Burma. Das ist ein Wunder, dass ich hier stehe. Wenn meine Großmutter erschossen wurde, ja, wäre ich auch nicht auf der Erde. Würde meine Mutter nicht auf der Erde kommen, dann auch nicht ich. Aber wenn du auch solche Geschichten nicht hast, das spielt keine Rolle. Der Herr möchte dich gebrauchen mit dem, was du hast. Mit deinem Lächeln, mit deinem Gebet, wenn du viel Geld hast da, oder mit deinen anderen Fähigkeiten. Und das ist deine Entscheidung heute. Herr, ich möchte durchbrechen. Und vielleicht wird das, der Herr wahrscheinlich wird zuerst nicht auf deine eigene Probleme eine Antwort geben. Aber wenn er sieht, dass deine Einstellung ganz, ganz anders ist, dass du von ganzem Herzen in erster Linie sein Angesicht finden möchtest, und erst dann kommt seine Hand, da, ich kann dir sicher sein, der Herr wird niemals an dich schuldig bleiben. Niemals.